Aber ich würde sagen, dass keiner von uns jemand ist, der gute Geschichten verabscheut. Ich glaube, dass jeder gute Geschichten zu schätzen weiß. Gute Geschichten lassen sich wunderbar verkaufen. Man verkauft heute eine Menge Geschichten, auch viele schlechte. Aber ich würde sagen, gute Geschichten lassen sich in der Regel gut verkaufen. Es gibt richtige Meistererzähler unter den Autoren. Und ich habe da so meine eigenen Favoriten, du wahrscheinlich deine. Bei meinen Namen Autoren, da schaue ich immer, ob was Neues auf dem Markt ist, ob es was Neues zu lesen gibt. Da muss man dranbleiben. Die schreiben einfach super. Und ich würde euch gerne so einen kleinen Blick in so eine Autorenwerkstatt machen, wie so eine Geschichte entsteht, was da so auch im Blick ist. Die richtigen Meistererzähler, die überlassen ihre Storys nicht dem Zufall, habe ich das Gefühl. Die schreiben sehr absichtlich und die machen es sich nicht leicht, eine gute Geschichte zu schreiben. Hinter guten Storys, da steckt eine Menge Mühe. Und deshalb sind die großen Meistererzähler oft auch Vollzeitautoren. Die nehmen sich einfach wirklich Zeit, um an diesen Geschichten zu arbeiten. Zumindest mal, wenn sie irgendwann mal angefangen haben, davon zu leben. Wenn sie genug Geld haben, dass sie vom Schreiben leben können. Gute Geschichten, was macht das aus? Gute Geschichten haben eine Botschaft. Die wollen was transportieren, die wollen was bewegen und die wollen den Leser zu einem Ziel mitnehmen. In Ländern, wo es noch keine Presse- und Meinungsfreiheit gab oder gibt, da sind oft eben Autoren zu einer Plattform geworden, um Meinungen zu verbreiten. Ich habe mich mit Russland beschäftigt und einer von denen dort ist der Dostojewski gewesen. Der Dostojewski hat Meinung verbreitet. Das war so eine Art Meinungsmacherei durch seine Literatur, als die Pressefreiheit noch nicht da war. Heute ist sie auch noch nicht wirklich da in Russland. Offiziell schon, inoffiziell noch nicht. Aber Autoren, die verbreiten eine Botschaft, die wollen was bewegen. Und der Stoff, aus dem Geschichten sind, der kann sehr unterschiedlich sein. Es können wahre Ereignisse sein, die verarbeitet werden. Es können auch fiktive Storys sein. Und wenn man Geschichten liest, das kann was Humorvolles sein. Das kann eine tragische Geschichte sein. Das kann lyrisch sein. Das kann Romantik sein. Also der Stoff, den die Geschichten so verarbeiten, der kann sehr unterschiedlich aussehen. Aber eins kann man immer sagen. Jeder Erzähler bringt sich selber mit ein. Geschichten verraten den Erzähler. Geschichten verraten was über den, der es geschrieben hat, über sein Wesen, über seine Persönlichkeit, über seine Werte. Über das, wie er denkt, über das Leben, seine Überzeugungen, sein ganzer Stil fließt ein. Das heißt also, Geschichten haben eine persönliche Handschrift. Soweit man so ein paar Gedanken zu einer Autorenwerkstatt, was da so wahrscheinlich mit dazugehört. Und Gott, das sagt uns die Bibel, ist so ein Meistererzähler. Er ist der Erzähler schlechthin. Und wir haben das diese Tage so ein bisschen entdeckt, was für eine Meistererzählung uns die Bibel präsentiert. Das ist eine fantastische Story, die sich durchzieht. Das sind 66 Bücher, die da zusammengetragen sind in der Bibel, aber letztendlich alles eine Story. Und wenn du hineinschaust und diese Story auf dich wirken lässt, dann entdeckst du die Handschrift des Autors. Das sind 40 Autoren ungefähr gewesen, menschliche Autoren. Aber doch merkst du, da steckt einer dahinter, der seine Handschrift hinterlassen hat. Das sind eine Menge Einzelgeschichten, aber eine große. Und das ist so auch bei uns im Leben. Gott will mit unserem Leben Geschichte schreiben und Geschichten schreiben. Und dabei überlässt er nichts dem Zufall. Hast du das mal so gedacht? Dass deine Geschichte nicht dem Zufall überlassen worden ist? Da hat jemand klare Absichten gehabt mit deinem Leben. Da will jemand was bewegen mit deinem Leben. Der weiß, wo er hin will mit deinem Leben. Heute Morgen, ich habe beim Christian übernachtet, ein Freund von mir, und der hat einen erwachsenen Sohn, der hat draußen an seinem Zimmer so ein Schild stehen. Das habe ich heute Morgen entdeckt. Da heißt es, wer kein Ziel hat, für den ist auch der Weg egal. Christian hat mir verraten, dass er das seinem Sohn auf die Tür gehängt hat. Weil er glaubt, der Sohn bräuchte mal ein ordentliches Ziel im Leben. Aber das ist so, wer kein Ziel hat, für den ist der Weg auch egal. Und weißt du, wenn Gott sagt, ich habe ein Ziel, eine Absicht mit deinem Leben, dann ist ihm auch der Weg nicht egal, den du gehst. Dann ist auch die Storyline für ihn nicht egal, wie du ans Ziel kommst. Und Gott hat eine Botschaft, die er in dein Leben hineinschreibt. Und er nimmt sich selbst voll mit hinein. Das begeistert mich, dass Gott sich selber voll mit hinein nimmt. Deshalb auch im Englischen so ein toller Ausdruck. History. Geschichte ist History. His story. Das Abenteuer beginnt, wenn du merkst, dass deine Geschichte eigentlich seine Geschichte ist. Dass er sich selbst in dein Leben hineinschreibt. Es ist aber eine Sache, ob du nette Geschichten schreibst oder ob du Geschichte schreibst. Geschichten ist das eine, Geschichte was anderes. Wenn man Geschichte schreibt, dann verändert man den Lauf der Welt. Wenn man Geschichte schreibt, dann bleibt nichts mehr, wie es war. Wenn man Geschichte schreibt, dann wird man noch lange davon reden, man wird davon in den Geschichtsbüchern nachher lesen. Und das ist etwas, das Gott auch mit uns vorhat. Er will nicht nur Geschichten schreiben mit uns, er will, dass du selber auch Geschichte schreibst, dass dein Leben etwas hinterlässt, das den Lauf des Lebens und der Welt verändert. Er will dich zu einem History Maker machen, zu einem Geschichteschreiber. Da gibt es in der Bibel eine ganz tolle Aussage im Psalm 139, das ist so ein Psalm von diesem Buch der 150 Psalmen, Lieder, Gebete von verschiedenen Leuten. Und im Psalm 139, da liest man in Vers 16 einen ganz tollen Satz, da heißt es, alle Tage waren in dein Buch geschrieben, alle Tage, die noch werden sollten. Das heißt, wir lesen in der Bibel, dass Gott Buch führt über unser Leben. Man könnte sagen, das ist ein Tagebuch, weil das heißt, alle Tage meines Lebens sind da drin verzeichnet. Vielleicht passt eher auch der Begriff Drehbuch. Gott führt Drehbuch über dein Leben. Und in diesem Drehbuch, da findet sich die Absicht, die er für dich hat. Da findet sich das, was er vorhat mit dir. Aber die Frage ist ja, wenn Gott Buch führt in meinem Leben, wo ist denn meine Rolle dann zu finden? Was ist meine Rolle? Lass ich einfach mit mir geschehen, was Gott vorhat, oder darf ich mitschreiben, darf ich mitgestalten? Bin ich vielleicht sogar Co-Autor meines Lebens? Und wenn du in Psalm 139 ein bisschen näher hineinschaust, dann stellst du fest, beides stimmt. Gott ist Autor deines Lebens, aber er will auch, dass du mitschreibst. Da steht drüber ein Lied von David. Wer den David kennt, der weiß, das ist ein Mann der Tat gewesen. Der hat durchaus aktiv gestaltet. Der war König. Erster Mann im Staat, der musste Entscheidungen treffen, der musste die Tagespolitik entscheiden. Das war ein Mann der Tat, der konnte sich nicht leisten, verträumt zu sein. Der David war ein Mann der Tat, der hat sein eigenes Leben, sein Drehbuch durchaus mitgestaltet, mitgeschrieben. Aber trotzdem hochinteressant, was wir hier entdecken. Er schreibt dieses Gebet eigentlich ganz persönlich. Und das, was man zuallererst entdeckt, ich möchte euch gerade so ein bisschen mit hineinnehmen in das hier, in diesem Psalm 139. Was man entdeckt ist, dass das ganze Ding ein Dialog ist, ein Gespräch mit Gott. Und darin liegt ein erstes Geheimnis der Geschichte, die Gott mit dir schreibt. Unser Leben ist so angelegt, dass es sich im Dialog mit Gott gestaltet. Das ist Gottes Absicht. Er will uns nichts aufdiktieren, sondern er will, dass unser Leben im Zwiegespräch mit ihm entsteht und sich gestaltet. Gott will, dass sich dein Leben im Zwiegespräch mit ihm gestaltet. Und interessant ist dann, dass der Einstieg, den David hier über sein eigenes Leben dann auch wählt, er spricht so ein bisschen in diesem Psalm 139 über sein eigenes Leben. Und sein Einstieg, der beginnt im Heute, im Hier und im Jetzt. Ihr müsst mal die ersten 12 Verse lesen, vielleicht daheim mal in Ruhe oder beim Mountainbiken oder beim Wandern. Schaut mal rein, die ersten 12 Verse, da geht es ums Heute, Hier und jetzt, das ist der Schlüssel. Mein ganz persönlicher Anschluss, sagt David, an die Geschichte, die Gott mit mir schreibt, liegt im Heute, im Hier und im Jetzt. Und was füllt dieses Heute, Hier und Jetzt aus? Er spricht davon, dass er selber sehr aktiv ist. Er spricht vom Sitzen oder Stehen, vom Gehen oder Liegen, vom Reden oder Denken. Egal, ob ihm danach ist, abzuhauen, einfach sich dünne zu machen. David macht eine ganz große Beobachtung zu Beginn. Gott ist da, Gott kennt sich aus, er ist die allbestimmende Gegenwart meines Lebens, sagte David. Gott weiß alles über mich, er sieht mich, kein Wunder. Mein Leben ist der Stoff, aus dem er seine Geschichte schreibt, er kennt sich vollkommen aus bei mir. Und die gewaltige Beobachtung hier beim David ist, er sagt, Gott kennt mich, er weiß alles über mich und das macht mir keine Angst. Ich kenne eine Menge Leute, die sagen, wenn du mir sagst, Gott kennt mich, Gott sieht alles, das macht mir Angst. Weil man falsch denkt über Gott. Dass Gott mich kennt, dass Gott sich völlig auskennt in meinem Leben, braucht uns keine Angst zu machen, das macht ihm sogar Mut. Finde ich eine tolle Beobachtung hier beim David. Wenn Gott also mit meinem Leben Geschichte schreibt, dann ist das die Aufforderung, heute, hier und jetzt ganz mit ihm zu rechnen, Gott wahrzunehmen und zu wissen, er kennt sich aus bei mir und das ist das Beste, das mir geschehen kann. Soweit mal die ersten 12 Verse hier von diesem Psalm. Und dann wechselt der David aus der Gegenwart in die Vergangenheit. In den Versen 13 bis 16 blendet David dann zurück und stellt sich der Wirklichkeit Gottes in seinem bisherigen Leben. Er schaut zurück und merkt, hey, mein bisheriges Leben war weder Zufall noch Unfall. Und es gibt eine Menge Leute, die würden sagen, mein Leben war zufällig oder es war ein Unfall. Ich hätte gar nicht sein dürfen. Ich hätte gar nicht entstehen dürfen. Und da korrigiert uns die Bibel. David sagt, mein Leben, meine Vergangenheit war kein Unfall, das war kein Zufall. Mein Leben ist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Das bringt er in ganz tolle Worte, der David hier. Ja, wo er sagt, du hast mich bereitet, als ich noch im Mutterleibe war. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, von denen noch keiner da war. Wunderschön, er sagt, mein Leben ist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Hey, wenn das mal entdeckt wird, das ist großartig. Unser Jüngster, der Marc Raphael, das ist ein ganzer Klassiker, Fußballer. Man könnte viel von ihm erzählen, aber er liebt Geschichten. Und vor 2 Wochen sagte Papa abends im Bett oben in seinem Hochbett, sagte Papa, ich schreibe eine Geschichte. Meine Geschichte, was ich mit Gott erlebt habe, hat er oben drüber geschrieben, händisch, handschriftlich, und hat dann angefangen. Bei meiner Geburt war es sehr gefährlich. Die Nabelschnur hat sich um meinen Hals gelegt. Aber dann bin ich doch noch gut rausgekommen. Hat das Gleiche am nächsten Tag sofort übertragen auf den Computer und hat das noch ein bisschen weiter ausgeführt und war voll in seinem Element. Meine Lebensgeschichte, 7 Jahre ist der Kerl, die muss verfasst werden für die Nachwelt. Ja. Und das hat mich begeistert, das will ich auch für mich selbst können und tun, zurückschauen und begeistert staunen darüber, dass mein Leben bis jetzt, ob 7 Jahre waren oder 17 oder 70, dass das eine Geschichte ist, die mit Gott zu tun hat. Von Anfang an. Und das entdeckte David hier. Mein Leben ist ein Gedanke Gottes, der Gestalt und Geschichte wurde. Das muss mal ankommen bei uns. Das ist großartig. Hey, dann sag doch sowas mal. Ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Hey, wann hast du es zum letzten Mal gesagt? Gott, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Du kannst aufrecht durchs Leben gehen. Das nenne ich gesundes Selbstbewusstsein. Und das ist die größte Wahrheit über dein Leben. Du bist von Gott wunderbar gedacht und wunderbar gemacht. Was auch immer deine Vergangenheit dir eintrichtern möchte. Was auch immer für Lügen und Stimmen dir das Gegenteil vermitteln wollen. Gott hat dich wunderbar gedacht und wunderbar gemacht. Und das Ganze, dieses Selbstbewusstsein entsteht erst aus einer Begegnung mit Gott. Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber, der wird das so sagen. Der sagt, das Ich findet sich selbst im Du. Und neben all den menschlichen Gegenüber brauchen wir Menschen ein großes Gegenüber in Gott, sagt Martin Buber. Er sagt, er spricht vom ewigen Du. Vom ewigen Du. Und das geschieht hier beim David. Er findet sich selbst, indem er Gott wahrnimmt und Gott als Autor seines Lebens wahrnimmt. Gott schreibt meine Geschichte mit voller Absicht. Das ist doch was. Na gut. Ich nehme Gott als das bestimmende Gegenüber wahr im Heute und im Gestern. Aber die Frage ist, was ist mit morgen? Mein Leben lebt sich nicht von gestern, nicht von heute. Was ist mit morgen? Und der Psalm, wenn ihr den abschließt, dann, wenn ihr mal lest, dann merkt ihr, der lässt das offen. Wo sein Leben hinführt, das kann der David nicht sagen. Das ist offen. Obwohl man doch eigentlich weiß, alle Tage, die noch kommen, sind bei Gott in seinem Buch schon notiert. Das Problem ist, Gott weiß, was kommt. Aber ich nicht. Das bleibt offen. Ja, Gott hat in seinem Buch alle Tage deines Lebens drin. Er weiß, was kommen wird, aber er verrät es dir nicht. Weil er will, dass du ganz abhängig bleibst von ihm. Nach vorne hin bleibt uns nichts anderes übrig, als das eigene Leben als Abenteuer zu verstehen, als eine große Überraschung. Ja, und das, ob das jetzt bei dir morgen, übermorgen, die nächsten Wochen eine Tragödie wird, oder ob es eine romantische Geschichte wird, oder ob es was zum Lachen wird, das wissen wir nicht. Wie sich dein Leben morgen, übermorgen, die nächsten Wochen gestaltet, weiß Gott, aber nicht du. Aber was du weißt, ist, dass er weiß. Und das macht was mit uns. Wir wissen, er weiß. Das heißt, der David, der sagt mir, Daniel, ich kann aus meiner Gegenwart und aus meiner Vergangenheit mit Gott entsprechende Schlüsse ziehen. Gott wird da sein, so wie er immer da war und auch heute bei mir ist. Er wird auch morgen da sein. So wie Gott bis jetzt noch nie einen Fehler gemacht hat mit mir, wird er auch morgen keinen Fehler machen. Er wird mich nicht im Stich lassen. Geschichten haben es ja so an sich, die lesen sich Kapitel für Kapitel. Manche, die überspringen das Ganze und gehen dann gleich ans Ende. Es gibt ja solche Typen, solche Freaks, die lesen erst die letzte Seite, bevor sie sich trauen, vorne anzufangen. Gell? Wie geht's aus? Aber normale Geschichten lesen sich Kapitel für Kapitel und so liest sich auch die Geschichte von deinem Leben. Und die Moral der Geschichte? Fragt den David, fragt Psalm 139, was ist die Moral der Geschichte? Und genau damit endet auch der Psalm hier. Da heißt es, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. So endet dieser Psalm, dieses Lied, das Gebet hier. Und hier deutet David an, dass er sehr wohl verstanden hat, um was es in seiner eigenen Lebensgeschichte im Wesentlichen geht. Es geht beim David genauso wenig wie bei dir und bei mir um berufliche Entwicklungen und Erfolge. Es geht nicht um Gesundheit oder Krankheit. Es geht nicht um so manches, was wir oft so wichtig finden, sondern für ihn ist ganz besonders wichtig, dass die Moral der Geschichte stimmt. Damit endet das Ganze. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Es geht im Wesentlichen ums Wesentliche. Und das ist die Frage, ob das Wesen meines Lebens so ist, dass Gott sich dran freut oder nicht. Ist das so, dass Gott sagt, ja, das entspricht mir, das entspricht meinem Wesen, da komme ich durch oder nicht? Und Davids große Sehnsucht hier am Ende von seinem Psalm ist, dass er sich eine Zukunft wünscht, über die Gott sich freut. An der Gott seine große Freude hat, in der Gott zum Tragen kommt. Das ist seine Sehnsucht. Das ist der David, ein Mann, mit dem Gott Geschichte geschrieben hat, ein großer Mann in der Bibel, über den könnte man viel lesen, schaut mal nach, im ersten Buch, zweiten Buch Samuel. Großartig. Ein Mann, der für die Geschichte Gottes eine ganz wichtige Person geworden ist. Aber ich möchte im Anschluss auch nochmal aus dem Alten Testament ins Neue Testament blenden, zu einem anderen Mann, mit dem Gott auch Geschichte geschrieben hat. Ich will euch ganz kurz diese große Geschichte Gottes nochmal in Erinnerung rufen, dass Gott eine große Story schreibt in der Bibel und Dreh- und Angelpunkt dieser großen Geschichte, die Gott in der Bibel schreibt, haben wir festgestellt, ist Jesus Christus. Die ganze Geschichte der Bibel läuft auf Jesus hin, läuft von Jesus her. Jesus ist Zentrum der Geschichte. Da gibt es ein ganz tolles Lied. Er ist das Zentrum der Geschichte. Er ist der Anker in der Zeit. Mittelpunkt und Zentrum der Geschichte, die Gott schreibt, ist Jesus. Und wisst ihr, das ist Gottes große Absicht für dein Leben. Dass Jesus auch, so wie in dieser großen Geschichte, die Gott schreibt, auch im Leben, in der Geschichte deines Lebens Zentrum ist. Dreh- und Angelpunkt. Und wenn man sich diese große Geschichte anschaut, die Gott schreibt in der Bibel, dann ist das eine Heilsgeschichte. Was will Gott durch Jesus? Er will das Böse zum Guten wenden. Er will, dass die Moral der Geschichte entsprechend gut ausgeht. Er will, dass das Wesentliche geklärt ist. Und dafür ist Jesus gekommen, um das zu klären, was zu klären ist, nämlich die Moral der Geschichte. Er will das Böse überwinden und Gutes schaffen. Deshalb ist das Ganze eine Heilsgeschichte, haben wir gesehen. Die Bibel schreibt eine Heilsgeschichte. Und das Tolle ist, ihr kommt ins Neue Testament, wir haben das neulich gesehen, und das Erste, was du vorfindest, ist eine Stammbaumliste. Gute Nachricht, Jesus kommt. Matthäus 1, das allererste im ersten Kapitel, was du findest, ist eine Liste von Namen. Und es gibt Leute, die sagen, oh Backe, typisch Bibel, langweilig. Wenn du hineinschaust, merkst du, das sind alles Namen von Personen, Individuen. Und die Botschaft dahinter ist, wenn Gott seine Geschichte schreibt, auch eine Geschichte, die hinführt zu Jesus, dann kommen da einzelne Personen vor. Und jeder Name ist ihm wichtig. Und das begeistert mich, dass Gott seine Geschichte schreibt und mich da voll mit hineinnimmt. Mein Name ist ihm wichtig. Und deshalb am Schluss noch eine kurze Begegnung von einer Person, auch ein Mann wieder. Frauen, entschuldigt bitte. Das ist der Simon. Wir kennen ihn als Petrus. Und es hat damit zu tun, dass er Simon Petrus geheißen hat. Er fing mal an mit Simon, hörte auf mit Petrus. Und es hat damit zu tun, dass er Jesus begegnet ist. Und dass Jesus aus einem Simon einen Petrus gemacht hat. Wenn ihr reinschaut in Johannes 1, dann merkst du diese Begegnung. Simon kommt zu Petrus. Und da lesen wir was ganz Tolles. Simon kommt zu Jesus. Und Jesus sagt, willkommen, schön, dass du da bist. Du bist Simon, Sohn des Johannes. Du sollst Kephas heißen, Petrus. Das heißt Fels. Und ich liebe diese Geschichte. Jesus sagt zu ihm, Simon, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, wie du heißt und ich kenne deinen Vater. Na, Jesus, also das ist ein bisschen zu viel. Mein Vater, meine Mutter doch nicht, oder? Aber nicht meine ganze Familiengeschichte, oder? Jesus, du wirst doch wohl nicht wissen, wo ich herkomme, oder? Du weißt doch wohl nicht, was mich ausgemacht hat, warum ich bin, wie ich bin. Du kennst doch wohl nicht die ganzen Geheimnisse meines Lebens. Doch, sagt Jesus, ich kenne alles. Ich weiß, wer du bist und ich weiß, wo du herkommst. Ich weiß, warum du so bist, wie du bist. Du bist Simon, der Sohn des Johannes. Ich weiß, wer du bist. Aber du sollst werden. Ich mache aus dir etwas Neues. In einer späteren Geschichte sagt er, ich mache dich zu einem Menschenfischer, ich werde dich verändern. Und wenn ihr diese Geschichte vom Simon Petrus nachverfolgt, dann merkt ihr, das ist eine Geschichte, wo die Moral, das Wesentliche verändert wird. Aus einem Simon wird ein Petrus, aus einer verlorenen Persönlichkeit, aus einer kaputten Persönlichkeit wird ein neuer Mensch. Und das finde ich großartig. Und das ist Gottes große Absicht in unserem Leben, dass wir diesem Jesus begegnen und erleben, was Petrus erlebt hat. Dass wir ihn zulassen, dass wir Jesus mit uns machen lassen, was ihm gefällt. Dass wir uns von Jesus verändern lassen, von Jesus in eine neue Zukunft führen lassen. Wenn ihr einen Petrus anschaut, der hat seine Macken gehabt, der hat verschiedene Anläufe gebraucht. Ich weiß nicht, wie viele Anläufe du schon gebraucht hast bis jetzt. Das Tolle ist, Jesus hat dem Petrus sehr viel Zeit gegeben. Der hat eine Menge Zeit gebraucht. Hat auch zwischendurch Abhänger gehabt. Das lief nicht immer so, wie er sich das so vorgestellt hat, aber Jesus hat sehr viel Zeit gehabt. Und am allerletzten, am Ende, steht eine Frage, die Jesus dem Petrus stellt. Und die kommt dreimal. Johannes 21. Eine Frage, die Jesus dreimal dem Petrus stellt. Petrus, auch wenn du ständig hinfällst, wenn du ständig an dir selbst verzweifelst und nicht mehr glaubst, dass es mit dir eine Zukunft geben kann, eine Frage, die stelle ich dir dreimal. Hast du mich lieb? Jesus fragt den Petrus, liebst du mich? Hast du mich lieb? Und damit werden wir zurückgebeamt zu dem Psalm 139, zu der Tatsache, dass unsere Geschichte sich im Dialog entwickelt. Deine Geschichte entwickelt sich im Dialog mit Gott. Und die wichtigste Frage ist, die Jesus dir stellt, liebst du mich? Denn der Dialog mit Gott gestaltet sich über Jesus. Jesus spricht zu dir. Jesus hört auf dich. Und er stellt uns die Frage heute Morgen, liebst du mich? Bin ich deine Priorität? Willst du, dass ich wirklich durchkomme in deinem Leben? Glaubst du, dass ich deine Vergangenheit im Griff habe und dass ich auch dein Heute völlig ausfüllen kann? Glaubst du, dass ich zurechtkomme mit dem, wo du herkommst? Wo du heute stehst und wo du morgen sein wirst. Und glaubst du auch, dass ich mit dem Bösen in deinem Leben umgehen kann? Mit dem Bösen, was an dir geschieht und auch mit dem Bösen, was in dir Realität ist. Glaubst du das? Hast du mich lieb? Lässt du mich sein, wer ich bin? Und das wünschen wir uns. Das wünscht Jesus uns, dass er selber Dreh- und Angelpunkt unserer Geschichte wird. Und Leute, das ist dann ein Abenteuer. Und es ist nicht auszudenken, was Gott mit uns machen kann, wenn wir ihn ranlassen. Und ich bin gespannt, wie andere Menschen um uns herum auch seine Handschrift in unserem Leben entdecken, weil das ist das Beste. Wenn Leute dich sehen und dich lesen und Gottes Handschrift entdecken. Und wir leben in einer Welt, die sich sehnt danach, diese Handschrift zu erleben. Und die diesen Autor, diesen Erzähler braucht. Und das ist meine Sehnsucht doch, dass Gott das mit uns, mit jedem von uns schafft, sich durch uns in diese Welt hineinzuschreiben. Amen.